Ich lese in 1. Johannes 4, die Verse 9 und 10. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Ja, Gott hat alles gemacht. In seiner Liebe hat er seinen Sohn, Jesus Christus, in die Welt geschickt. Ist er am Kreuz gestorben, ist begraben worden und am dritten Tag wahrhaftig, leibhaftig auferstanden. Ja, damit ist der Weg zum Vater frei geworden, der einzige Weg. Lass uns beten. Ja, Gott Vater, danke, dass wir dein Wort haben und es frei lesen dürfen. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hast. Von Ewigkeit her hast du diesen Plan gehabt. Dass er kommt, deinen Rettungsplan zu vollbringen. Dass er kommt, mit Autorität, aber auch mit Mitgefühl dein Volk zu lehren. Die Jünger zu lehren, der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu zeigen, dass du der Herr bist. Und Vater, wir sind dankbar, dass du die Erkenntnis der Wahrheit schenkst, wenn wir dein Wort studieren. Und Herr, gib mir Kraft, dass nur deine Wahrheit und was du uns sagen willst, am Ende uns im Gedanken bleibt. Amen. Ganz kurz, wir sind unterwegs im ersten Teil des Markus-Evangeliums, wo es über die Autorität des Messias geht. Im zweiten Teil werden wir das Leiden des Messias und dann am Ende des Evangeliums erleben wir seine Auferstehung. Im ersten Teil also die Autorität Jesu, des Messias, die offenbart wird mit Macht und Zeichen. Zuerst wird die Autorität mit Gottes Reich in Verbindung gesetzt. In Markus 1, Vers 15 hatten wir schon gelesen, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das predigte Jesus. Letztes Mal haben wir gesehen, wie Jesus nach dem Besuch in der Synagoge Simons Schwiegermutter geheilt hat und am Abend, also am Anfang des nächsten Tages, wie man das damals gezählt hat, viele Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben hat. Heute lesen wir, wie Jesus an einem einsamen Ort betet und seine Mission in Galiläa verdeutlicht. Lass uns den Text lesen. Also Markus 1, die Vers 35 bis 39. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgte ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, lass uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihre Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Lass uns erstmal den Text durchgehen. Also der Plan des Textes ist so, Jesus betet in Vers 35, Jesus verdeutlicht seine Mission, die Vers 36 bis 38, und Jesus geht hinaus am Vers 39. Jesus betet. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Ja, den Tag davor hat Jesus einen vollen Tag gehabt. Und am Abend, wie gesagt, hat er noch viel zu tun gehabt. Jetzt vor dem Sonnenaufgang, nach einer kurzen Nacht, steht Jesus auf und geht raus. Sicherlich aus Simons Haus, wo er gerade untergebracht ist, aber auch sehr wahrscheinlich aus der Stadt raus. Eine kurze Nacht also, müde, aber die Priorität für Jesus ist nicht zu schlafen, sondern zu beten. Weg von der Stadt bzw. von der Menge, an einem einsamen Ort. Er verdeutlicht seine Mission. Und es folgte ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Ja, Simon als Leader, Vertreter der Jünger, wird erwähnt und die anderen sind Andreas, sein Bruder, und die Brüder Jakobus und Johannes. Warum folgten sie Jesus oder eilten ihm nach, wie es auch manchmal übersetzt wird? Ja, sie verspüren einen Druck, jetzt zu Jesus zu kommen, wo er gerade einsam sein wollte. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und der Druck ist, dass viele, ja, alle in der Stadt suchen Jesus. Wie Vers 33 steht, und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Jetzt sucht die ganze Stadt Jesus. Vielleicht kamen noch andere Kranken oder Besessenen. So oder so, leider suchen sie die Menge Jesus nicht ihn, für was er ist oder was er gesagt hat, weil sie Buße tun sollen, sondern damit er weitermacht, wo er am Abend aufgehört hatte, Kranken zu heilen und Dämonen auszutreiben. Verständlich, oder? Für alle, die da in der Stadt waren. Die Jünger sind gerade nicht anders. Es scheint, dass sie nichts dagegen haben, dass die Menge ihn sucht und denken womöglich, dass es doch eine gute Gelegenheit ist, weiterzumachen. Und antwortet Jesus, so wie sie denken, ja sicher, lass uns weiter hier Kranken und heilen und Dämonen austreiben. Eher nicht. Und er spricht zu ihnen, lass uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen. Ja, Jesus antwortet mit einem Angebot, beziehungsweise Befehl, nett formuliert, lass uns in die umliegenden Orte gehen. Bestimmt gibt es noch vieles, was nicht in Ordnung ist in Kapernaum. Aber Jesus ist nicht für eine bestimmte Stadt gekommen. Dazu sind Krankenheilung und Dämonenaustreibung auch nicht der Grund seiner Mission. Er erklärt es ihnen, damit ich auch dort verkündige oder predige die Botschaft, die gute Nachricht. Jesus ist gut in Markus 1, 14 und 15 zusammengefasst. Ich lese wieder. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Er betont, denn dazu bin ich gekommen. Einmal aus der Stadt gekommen, sicher, um jetzt andere Orte zu besuchen, aber natürlich auch, um die Mission zu erfüllen, die ihm Gott gegeben hat, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Jesus geht hinaus. Er verkündigte in ihre Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Markus fasst zusammen, nach der Gebetszeit der Auseinandersetzung mit den vier Jüngern folgt Jesus seine Mission in ganz Galiläa. Was macht er? Er verkündigt die gute Nachricht in den Synagogen. Das ist die Hauptaktivität Jesu. Und als zweites, als begleitende Aktivität, treibt er Dämonen aus. Und wie in einer Parallelstelle in Matthäus 4 steht, können wir lesen, die Vers 20 bis 25. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihrer Synagoge und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheit und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordans. Ja, er verkündigt das Reich und die Dämonenaustreibungen beweisen, dass Gott herrscht, auch über Satan und die Dämonen. Was lernen wir aus dem Text? Jesus betet. Zuerst einmal ist es bedeutsam, dass Jesus betet. Er ist bestimmt müde, fertig. Er zieht sich zurück, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Sein Dienst kommt aus dieser Beziehung heraus. Nach der Gebetszeit hat Jesus klare Gedanken über seine Mission. Er kann den Druck der Jünger und der Menge aushalten und seine Mission im Blick halten. Jesus ist Gottes Sohn und Diener des Herrn. Er bleibt mit Gottes Willen verbunden. Dafür geht er an einen einsamen Ort. Um zu beten, zieht sich Jesus an einem einsamen Ort zurück. Am Anfang des Kapitels war Jesus 40 Tage in der Wüste, wo er vom Satan versucht wurde und standgehalten hatte. Das war ein gutes Vorbereitungstraining und hier wieder mit dem Gebet an einem einsamen Ort bereitet sich Jesus darauf vor, an seiner Mission dran zu bleiben. Die Priorität der Verkündigung. Jesus setzt die Priorität darauf, seine Mission, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Auch wenn die Heilungen und die Austreibungen beeindruckend sind, diese Wunder, die sicher Menschen gut tun, sind nur Bilder für etwas Größeres. Wenn Jesus da ist, ist das Reich Gottes da. Die physischen Bedürfnisse. Das Handeln von Jesus besteht nicht darin, sich auf die physischen Bedürfnisse zu konzentrieren. Diese Bedürfnisse sind real und wichtig. Daher empfindet Jesus ein bewegendes Mitgefühl. Aber die spirituellen Bedürfnisse sind viel entscheidender. Jeder braucht, dass Gott in seinem Leben regiert. Konkret sagt der Text uns, Christen, eine Sache. Jesus ist unser Vorbild. Er dreht seinen Blick zum Himmel, zu Gott und geht hinaus aufs Missionsfeld. Und wir? Ja, später im Evangelium nach Markus lädt Jesus seine Jünger ein, seinem Beispiel zu folgen. In beiden Disziplinen. Das Gebet, unsere Priorität. Ja, wir sind gefragt, unser Blick zu Gott im Gebet zu richten. Wie wir es vorher gemeinsam in der Gebetsgemeinschaft gemacht haben, halten wir inne auf die Mission, die Gott uns übertragen hat. Lasst uns geistlich in der Gegenwart Gottes tanken. Zeit nehmen für das Gebet und unser Leben ausmisten von zwecklosen Sachen, die uns zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, wenn das Gebet für Jesus unverzichtbar war, ist es für uns viel mehr notwendig zu beten. Das Reich, unsere Priorität. Ja, lass uns unser Leben, welche Aktivität auch immer es sein kann, für das Wachsen vom Reich Gottes gestalten. Dass unsere Nachbarn, unsere Nächsten den Unterschied merken können, den Gottes Reich ausmacht. Ja, Jesus hat entscheiden müssen zwischen dem Erfüllen des Menschenwünsche oder dem Erfüllen von Gottes Wünschen. Jeden Tag müssen wir diese Entscheidung treffen. Ich möchte mit dem Gebet abschließen. Himmlischer Vater, die Priorität Jesu erinnert mich oft daran, dass ich die falsche Priorität setze. Ich höre zu oft auf die Anfragen anderer oder auf meine selbstsüchtigen Wünsche. Lehre mich von der Aktion runterzukommen, um dir im Gebet zu begegnen. Fokussiere mich neu auf deine Ziele für mein Leben. Zeig mir, wie ich das Reich Gottes als Prio 1 in meinen alltäglichen Entscheidungen setzen kann. Hilf mir, meinen Blick auf Jesus gerichtet zu halten, mit ihm zu leben und für ihn zu leben. In Jesu Namen. Amen.